Der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin, lieber Christian. Sorry für meine Verspätung heute.
Kein Problem. Krieg's
ich
mal
bin
zurück.
Nicht gut drauf.
Krank?
Ja, ach, hör bloß auf.
Echt?
Ja. Also, für alle Zuhörer und Zuschauer, wir haben uns vor kurzem in München getroffen. Es war eine längere Reise, wo ich diverse Termine in München hatte und Umgebung. Und irgendwie, es war alles voll, es waren viele Menschen und ich bin dann schon etwas angeschlagen zurückgekommen und das zieht sich bis heute hin. Deswegen
echt
sorry,
so lange
Verspätung.
Krass. Ja. Tut mir leid für dich. Also das Bier war nicht schlecht. Mir ging es gut.
Auf keinen Fall. Und es war lecker, kann ich bestätigen.
Fotos folgen, fällt mir gerade ein. Haben wir auch gemacht, habe ich aber noch nicht verwendet. Habe ich ganz vergessen, ehrlich gesagt. Naja, kannst du sprechen, ja.
Ja, doch, das funktioniert ganz gut. Also ich bin ein bisschen angeschlagen von der Stimme her, ich trage Schal, ich habe Tee hier, ansonsten ist eigentlich alles in Ordnung.
Okay.
Aber erzähl mal, was hast du uns heute mitgebracht, Schönes?
Ja, ich habe zu ChatGPT was, beziehungsweise dass ChatGPT zur Werbeplattform wird, habe ich nämlich neulich gelesen. Ach. Also im Endeffekt geht's, oder ist das überraschend für dich?
Ja, kriege ich da demnächst auch irgendwie mein Schuhladen angezeigt und meine Amazon-Werbung?
Ja, jetzt pass auf. Also ich habe das tatsächlich, ich glaube letztes Jahr, sagen wir mal von einem halben Jahr, habe ich das schon mal irgendwie gelesen, dass OpenAI da experimentiert oder Gedanken hat. Und ich dachte mir dann so völlig unüberrascht, ja, war ja klar. Also logisch. Und so vor ein, zwei Wochen habe ich einen Artikel gelesen, da ging es dann eben darum, dass ein, ich weiß nicht mehr genau, Hacker will ich ihn jetzt nicht nennen, Entwickler, glaube ich, also ist ein technisch versierter Mensch, auf seinem Blogartikel eben geschrieben hat, wie das so funktioniert. Und ich wollte jetzt ein bisschen erzählen, warum das auch datenschutzrechtlich relevant wird oder wie, also jetzt auch für eben Verantwortliche. Also vielleicht nur kurz zur Einordnung mal vorweg. Das ist weit mehr als klassische Bannerwerbung, weil entscheidend ist, dass die Anzeigen direkt in dem Gesprächskontext oder in dem Chatverlauf sozusagen anhand der Unterhaltung ausgewählt werden. Also das heißt, je nachdem, was du da reinschreibst, davon kontextabhängig wird dir auch Werbung angezeigt. Und das ist relevant, weil natürlich die, naja, ChatGPT, sagen wir jetzt, als oder weit verbreitet ist und auch viele Menschen, wie du vermutlich auch schon mitbekommen hast, ChatGPT als Suchmaschinenersatz nutzen, als Berater, als Assistenten und so weiter. Und genau deswegen ist es natürlich wahrscheinlich auch so interessant für Werbung, abgesehen davon, dass es natürlich auch sehr viel Geld kostet, wissen wir alle, Rechenzentren zu betreiben, KI, Rechenzeiten zur Verfügung zu stellen und so weiter. Und ja, was genau passiert, beziehungsweise so als wichtigste Punkte würde ich jetzt mal sagen, Werbung wird nicht klassisch als Banner angezeigt, habe ich ja schon gesagt, sondern eben in diese Chatverläufe oder in die Antworten als strukturierte Objekte dann integriert. Das heißt, ja, du lachst schon, also es geht um das Thema des Chats, den Kontext und vielleicht auch oder möglicherweise auch frühere Interaktionen. Das heißt, da könnten Markenlogos angezeigt werden, Bilder angezeigt werden, Produktinformationen einfließen und auch Call to Actions sozusagen. Also jetzt, das ist dann nicht mehr so billig wie jetzt hier klicken und jetzt hier kaufen oder so, wie wir es von den Buttons kennen, sondern dann, also ich stelle mir das so vor, das weiß ich jetzt nicht, da würde dann eben drinstehen, wenn du das möchtest, kannst du gut dieses Produkt kaufen oder mach dir doch eine, wie sagt man da, Flasche Fassbrause auf, um deine trockene Kehle zu kühlen, ich weiß es nicht, oder irgendwie so zu befeuchten, Entschuldigung. Also das heißt, das System weiß nicht nur, wonach du suchst, sondern auch, in welchem Kontext du fragst und wie du formulierst, beziehungsweise womit du dich auch länger beschäftigst, worüber du länger sprichst. Und das ist so ein bisschen so ein Paradigmenwechsel, glaube ich, im Vergleich zu Google als Suchmaschine. Da hast du halt die Anzeige oder hast gesucht, du hast eine Anzeige bekommen, hast einen Haufen Webseiten bekommen, ein paar davon waren eben bezahlt, ja, die Anzeigen, aber Im Endeffekt kannst du dann selber auswählen. Bei ChatGPT ist das so, du hast so ein Gespräch, das ist sowieso diese Vertrauensbasis schon. Dann hast du eine konkrete, also subtile, konkrete Empfehlung und eine Anzeige. Ich weiß gar nicht, also in Deutschland würde ich jetzt mal denken, müsste das wahrscheinlich auch als Anzeige gekennzeichnet sein. Also müsste jetzt dann drinstehen, so redaktionell, Kennzeichnung, Anzeige. Aber naja, wir alle wissen, dass man das wahrscheinlich dann gerne übersieht. Also ja, im Endeffekt sitzen die Systeme dann, also die KI dann in diesem Entscheidungsprozess, also in der Kaufentscheidung, in der Produktauswahl, in der Suche nach Dienstleistern, vielleicht auch in Problemlösungsprozessen, das sage ich ganz bewusst, weil das finde ich total dramatisch, ehrlich gesagt, aber das gibt's ja auch so in den letzten Monaten oder immer wieder, dass auch Leute mit ihren psychischen Anliegen und Problemen, also Anliegen auch, um nicht nur Probleme oder es nicht nur Probleme zu nennen, sich eben an Chatbots wenden. Und das finde ich extrem gruselig. Jetzt mal abgesehen davon, das ist jetzt so dieses Generelle, würde ich, oder der Link jetzt zum Datenschutz ist natürlich übers Tracking auch, also das habe ich ja auch schon kurz angesprochen, dass ich gerne auch zeigen oder sagen würde, was das für Verantwortliche bedeutet. Das heißt, es findet ein Tracking statt. Das heißt, wenn jemand auf eine Händlerseite geht oder auf eine Dienstleisterseite, dann wird getrackt. Also das kennen wir von Google Meta und so weiter. Eine Art Conversion wird gemacht. Das heißt, man muss das auch integrieren. Man muss dann auch beschreiben, dass man dort Daten auch wieder rückmeldet an OpenAI und so weiter. Also nicht nur in die Datenschutzerklärung oder die Datenschutzhinweise aufnehmen, sondern auch verstehen, was da so passiert. Und ich fürchte, es wird wahrscheinlich komplizierter als das, was ich jetzt hier so erzähle oder zu erzählen habe. Vermutlich ist das erst nochmal in den USA hat OpenAI diese Datenschutzregeln erst nochmal erweitert. In Europa habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen, dass sowas käme und OpenAI will diese Chatverläufe nicht an Werbepartner verkaufen. Die Inhalte bleiben vertraulich. Lassen wir jetzt mal so stehen, warum lachst du?
Ja,
also gut. Ganz kurz, ich finde das extrem gesellschaftlich extrem relevant, weil eben das so in der Masse auch angekommen ist. Also jetzt nicht nur bei Technikern oder versierten Nutzern, sondern auch bei jungen Menschen, Jugendlichen, Kindern, naiven Leuten, die gar nicht wissen, ja, dass das Wahrscheinlichkeitsantworten sind und solche Sachen. Also da ist nicht jeder, keine Angst, das will ich nicht aufmachen, aber KI-kompetent nach der KI-Verordnung.
Ja, absolut. Also vor allen Dingen genau. Die Handhabung von künstlicher Intelligenz in der breiten Masse. Also da können wir ja mit Gesetzen winken und mit irgendwelchen Warnhinweisen, die im Kleingedruckten stehen. Aber am Ende ist KI als Alltagswerkzeug angekommen. Ich habe gestern eine Diskussion in der Familie geführt, wo wir darüber besprochen haben, ob die Maßnahme einer Lehrkraft an der Schule, ob die angemessen war. Und ein Argument war ja, damit werden auch Schülerinnen und Schüler abgestraft, die nicht ursächlich an irgendeiner vorherigen Aktivität beteiligt waren. Da haben wir darüber gesprochen, sind denn so Gruppenbestrafungen, sind die zulässig? Und da hat natürlich jemand ganz kompetent ChatGPT gefragt. Und dann kam ja, nein, das ist verboten. Da habe ich gesagt, ja, wo steht's denn? Ist ja meine Standardantwort. Ja, im Schulgesetz. Ja, aber davon haben wir ganz viele in Deutschland. Sag mir mal, wo für Schleswig-Holstein. So, dann regnet da auch mal wieder wie üblich ein Paragraph runter. Ich so, dann lass ihn uns jetzt mal zusammen lesen. Und es stand nichts davon da drin. Das war total
halluziniert. Also die Referenz war halluziniert.
Ja.
Und klang gut, war aber ohne Inhalt.
Also sozusagen. Jetzt das nur als Ausflug. So, und jetzt stelle ich mir vor, jetzt habe ich an top dann jemanden, vielleicht mit einer durchschnittlichen oder noch wachsenden KI-Kompetenz. Wir thematisieren das ja zum Glück, andere machen das nicht. Und jetzt taucht da plötzlich Werbung auf, an einer Stelle, wo das auch überhaupt nicht erwartbar ist aus heutiger Sicht. Also ich sehe das gleiche Problem wie du.
Also ich würde jetzt mal an der Stelle ganz bin ich mir sehr sicher, dass bei der Werbung oder bei der Erwähnung der Werbepartner mit nicht halluziniert wird, dass da keine falschen, Werbepartner auftauchen. Ja? Also wenn du für, weiß nicht, gelbe Brause wirbst, taucht da nicht der Link für die braune Brause auf, so ungefähr.
Ja. Spannend also, finde ich das, wie ist das bei den Business-Tarifen dann? Also da haben wir zumindest in Europa ja soweit, ich sag mal, in den höherwertigen Business-Tarifen haben wir Auftragsverarbeitungsverträge und ja. Dann bewegen wir uns im Bereich, das ist natürlich das Einblenden von Werbung, vor allen Dingen auf Basis der Chat-Inhalte.
Du hast ja eine Profilerstellung. Also du hast ja ein Profil, dass du von deinem oder auf okay, es ist die Frage, wer das hat. Jetzt gehe ich mal davon aus, OpenAI erstellt irgendwie ein Profil anhand bisheriger Konversationen oder Chatverläufe, Interessen und so weiter und so fort. Und die werden verkauft und der Werbepartner zahlt dann dafür. Also
es geht ja nicht. Das verstößt ja gegen den Auftragsverarbeitungsvertrag, den ich im Business-Tarif mit Chat, mit OpenAI geschlossen habe. Weil da steht drin, OpenAI verarbeitet die Daten nur sozusagen zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung. Genau, vertraglich. Und Werbung gehört da nicht zu. Also dafür werden sie irgendeine Lösung haben. Vielleicht bauen sie das in die Billigtarife und in die Kostenfreitarife ein.
Ja gut, das wird davon gehe ich aus, dass das erstmal in die kostenfreien Tarife geht, um das irgendwie zu finanzieren. Und die müssen ja sowieso zustimmen mit ihrer Einwilligung in diese Datenverarbeitung, weil sonst ist es ja nicht mehr kostenlos. Also auch hier wieder wie immer, ja, wenn du nichts bezahlst, bist du das Produkt. Der alte Leitsatz dazu. Aber ich glaube, das ist für Unternehmen vor allem relevant, weil sich ja ganz viel im Moment so für Webseitenbetreiber das Erscheinen in der Suche oder die Sichtbarkeit dreht. Und da gibt es ja auch so einen Wechsel gerade. Also über Google suchen zwar noch Leute, aber die kommen nicht mehr auf die Webseiten. Das heißt, die lassen sich sozusagen auf Google dann die KI-generierten Zusammenfassungen der relevanten Webseiten anschauen. Und jetzt ist ganz oft, also das war dann dieses, oder war SEO, ja. Und jetzt nennt man das dann Geo, also nicht mehr Search, sondern, wie war es nochmal? Was war nochmal Geo dann? Nicht mehr Search, sondern...
Was ist das G für Gemini oder?
Nee.
Für Google? Nee.
Überlege auch gerade.
Hm.
Weiß ich nicht. Okay, also sagen wir dann KI-Suche sozusagen oder dass du in den KI-Suchen und Antworten auftauchst. Und ja, da wollen natürlich ganz viele auftauchen. Jetzt versucht man das mit alten Inhalten, also über Inhalte eben, dass man da erwähnt wird. Und in Zukunft zahlst du halt dann dafür. Also ganz normal. Da bist du halt dann nicht im Suchergebnis oben, sondern halt dann in der Antwort direkt oben oder wirst erwähnt. Und da ist dann, also jetzt eigentlich nicht mehr die Frage, welche Inhalte werden bevorzugt, sondern wer zahlt am meisten, wer bietet am meisten. Ich schätze mal, das ist ein Bieterverfahren, weil du hast ja dann für bestimmte Anfragen oder für die Antwort, zumindest bei einer Person, immer nur eine Möglichkeit oder eine Ausgabe und nicht 10 relevante Antworten. Ja, also relevant wird vor allem für die Unternehmen, welche Daten fließen, hast du schon gesagt, wie funktioniert dieses Tracking, wer nutzt da welche Daten dafür, wer ist verantwortlich für auch diese Profilerstellung, das unterstelle ich jetzt, das weiß ich natürlich nicht. Und dann wird auch noch relevant, welche Informationen die Beschäftigten in solche Systeme eingeben. Jetzt hoffen wir, dass die Beschäftigten keine kostenlose Version, wie wir es jetzt gerade angenommen haben, nutzen, aber was fließt da noch rein? Also, wie gesagt, die Verläufe werden ja gespeichert und dann auch irgendwie analysiert.
Ja. Übrigens, ich habe gerade nachgeguckt, Geo oder Geo Generative Engine Optimization, also generative Maschinenverbesserung.
Also im Sinne von SEO ist Search Engine Optimization und Geo ist dann Generative Engine Optimization. Okay, danke.
Gerne. Ich habe eine einschlägige Suchmaschine verwendet, um das rauszufinden.
Okay. Es hört sich auf jeden Fall gut an, was du gerade gesagt hast. Hoffentlich passt das. Muss nochmal überprüfen. Nicht, dass das irgendwie doch anders ist. Genau. Naja, und damit werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann, oder weiß gar nicht, wie lange es dauert, aber die große Frage ist, wann kommt das? Also nicht ob, sondern wann, auch wie immer. Schon die zweite Plattitüde hier. Und wie viel Einfluss hat das in Zukunft auf unsere Entscheidungen? Ist das Manipulation? Könnte man das als Manipulation dann werten? Ja.
Spannend.
Ja, genau. Was hast du, Thomas? Erzähl.
Also es stößt so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber mit einer völlig anderen Geschmacksnote. Also ich möchte auch nochmal über Cloud sprechen und Cloud-Dienste. Also ich brauche nicht allzu groß auszuholen, wenn ich sage, dass IT-Abteilung der heutigen Zeit und der Zukunft einen Großteil ihrer IT-Dienste, die sie bereitstellen, über Cloud-Ressourcen lösen. Entweder sind das dann eben irgendwelche Speicherressourcen oder sind dann eben auch schon die kompletten ausgelagerten Dienste. Und ich habe mir jetzt auch hier für unsere Zusammenfassung für den heutigen Podcast schon überlegt, was schreibe ich denn da? Also mein Titel ist Cloud-Angebote, wenn IT-Abteilungen aufhören nachzudenken, als sozusagen Teaser für mein Thema. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Menschen aus IT-Abteilungen spreche, die sich die Cloud-Ressourcen im weiteren Sinne betreiben oder die sich gerade damit beschäftigen, das zu tun, dass sie aufhören, über bestimmte Dinge nachzudenken, weil sie davon ausgehen, ich kaufe doch hier einen kompletten Service ein, das macht doch mein Anbieter, das habe ich doch mitgekauft. Wobei es aber nicht so ist, dass diese Menschen dann, wenn man sie fragt, sagen, ja, und da habe ich das in der Leistungsbeschreibung nachgelesen. Nein, das sind die Menschen, die die Leistungsbeschreibung nicht lesen. Die lesen dann so die Zusammenfassung im Bestellprozess. Was sind die so Marketing, die Main-Features?
Ja, die Marketing-Features.
Genau, so die genau. Ja, die Hauptfeatures, die vom Marketing angepriesen sind, die werden natürlich gesehen, aber diese Details nicht. Ja. Und davon wollte ich nochmal sprechen. Ich habe das in der Vergangenheit in anderen Folgen von uns immer so partiell angesprochen. Aber in der Gesamtheit merke ich, wenn ich mich jetzt mit Informationssicherheit beschäftige, wenn zum Beispiel auch unter NIS2 sich mehr Unternehmen damit beschäftigen, was passiert denn hinter mir, wenn meine Dienstleister und deren Dienstleister irgendwas für mich machen. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man plötzlich, oh, die machen vielleicht gar nicht so viel. Mein Lieblingsbeispiel ist der Fall eines Kunden, der noch sozusagen in der Anfangsphase der Beratung dann davon erzählte, dass dann in irgendeinem Cloud-System relativ flächig Daten weggelöscht wurden. In dem Fall war das ein Atlassian Confluence-System. Das ist ja erstmal auch gar nicht aufgefallen, weil normalerweise landet das in irgendwelchen Papierkörben, da kann man das dann wieder herstellen, aber die Papierkörbe löschen sich dann irgendwann automatisch nach, weiß ich nicht, 60 Tagen oder so. Also es ist deutlich später aufgefallen, dass es fehlte und dann hat der Fachbereich die IT gefragt, hey, könnt ihr das bitte aus dem Backup wiederherstellen? Was macht die IT? Wendet sich an den Atlassian Support und sagt, hey, uns fehlt da was, könnt ihr das wiederherstellen? Antwort, nein. Ja, aber, nein. Aber es steht doch Backup in den TOMS drin. Ja, aber das ist unser Rechenzentrums-Backup. Wir können hier sozusagen
Systemverfügbarkeit.
Genau, wir können jetzt hier da hinten den Server, wo ihr auch mit drauf seid, mit, weiß ich nicht, 5000 anderen Kunden, den können wir aus unserem Backup komplett wiederherstellen. Dann beschweren sich aber die anderen 4999 Kunden, dass sie einen alten Datenbestand haben. Das geht leider nicht. Das ist aber auch keine Leistung, die angeboten wird. Das steht auch in der Doku. Und so ist das viel. Was ist mit Patch-Management? Da muss ich immer viel erklären, wieso brauche ich denn Patch-Management? Wenn ich in der Cloud bin, das macht doch mein Anbieter alles selber. Ja, ja, genau, wenn du es nicht richtig machst, man spielt deinen Anbieter ein Update ein und wenn du dann irgendwas selber gebaut hast, das heißt, wenn du APIs verwendest, wenn du andere Schnittstellen verwendest, wenn du in intelligenten Cloud-Diensten, also bleibe ich mal in der Atlassian-Welt, wenn du da Plugins verwendest oder Makros oder wenn du in der Microsoft-Welt Add-ons verwendest, ja, dann ändern sich plötzlich Funktionalitäten und dann funktionieren genau an diesen Schnittstellen Sachen nicht mehr, weil sich die Schnittstellen geändert haben. Ja, nicht aus heiterem Himmel, da stand in irgendeiner Admin-E-Mail drin.
Du merkst ja unter Umständen gar nicht mal mehr, wenn dein Update nicht, also dieses Update nicht eingespielt wurde, weil es eben dann nicht funktioniert oder sowas, weil du kontrollierst es ja nicht mal mehr. Also genau. Hast es ja nicht mehr auf dem Schirm. Du bist ja komplett aus diesem Kontrollthema raus, weil du ja denkst, der Anbieter macht das.
Genau, aber tatsächlich ist es so, ich habe ja häufig Kontrollen. Also ich bleib mal, weil ich mich da gut auskenne, in der Atlassian-Welt, in den höherwertigen Lizenzen hast du eine Sandbox. Du kannst das so konfigurieren, dass wenn Updates eingespielt werden, dann passiert das erstmal in deiner Sandbox. Das heißt, du kannst als IT-Abteilung erstmal in aller Ruhe über eine gewisse Zeit prüfen, funktioniert das alles und kannst für deinen Tenant dann entscheiden, so jetzt hätte ich gerne auch den neueren Softwarestand, weil ich das jetzt alles abgeprüft habe. Das ist halt eine andere Variante von Patch-Management, ist aber im Grunde genommen das Gleiche wie das, was ich sonst mache. Und es geht weiter. Was ist mit Virenschutz, Monitoring, Rechteverwaltung, andere Datenschutzanforderungen? Ich sage nur Stichwort, Cloud-Anbieter wirbt mit, mein Produkt ist datenschutzkonform. Also ich möchte nochmal Werbung dafür machen, im positiven Sinne, dass Unternehmen und IT-Abteilung sich bitte damit beschäftigen. Am Ende sind die IT-Abteilungen intern dafür verantwortlich, dass ein Dienst funktionsfähig bereitgestellt wird, dass er sicher ist, dass die richtigen Leute einbezogen werden, dass er datenschutzkonform ist, all das. Das kann man nicht an den externen Dienstleister abgeben und spätestens dann, wenn ich etwas höhere Sicherheitsanforderungen habe, Stichwort, ich unterliege NIS2, beziehungsweise dem NIS2-Umsetzungsgesetz und wenn ich nur selber Zulieferer bin für irgendwie Unternehmen der kritischen Infrastruktur, dann muss ich das in den Griff bekommen, weil ich nicht dann irgendwann nur gegen das Gesetz verstoße, sondern meine Kunden einfach verlieren werde, weil ich es nicht im Griff habe. Und ja, du siehst, ich bin gerade sehr engagiert dabei.
Ja, du redest dich in Rage.
Ja, ich beruhige mich jetzt auch gerade wieder. Genau, aber das ist mir wichtig.
Aber ich habe auch noch eine kleine Anekdote zu diesen, in der Cloud sind die Daten und die werden dann gespeichert. Lass uns mal im Backup nachschauen. Das ist schon ein bisschen her. Anbieter nenne ich jetzt nicht, aber egal. Auf jeden Fall fiel dann auch irgendwann mal auf, ey, da sind ja Daten weg. Und dann wurde auch eben, war ein externer IT-Dienstleister, der dann auch noch mit schauen sollte. Und dann haben die halt dann beim Cloud-Anbieter, also haben nachgeforscht, die waren nichts da. Dann haben die beim Cloud-Anbieter nachgefragt und der hat dann irgendwann gesagt, ja, keine Ahnung, weil die Daten sind weg und alles, was, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 90 Tage, glaube ich, in dem Fall, also es war deutlich später, können wir nichts mehr nachvollziehen. Und in dem Zusammenhang hat sich dann die Sache für die aus dem Support war das natürlich auch erledigt. Und bei dem Kunden war dann so, ja super, jetzt habe ich keine Daten mehr. Es kann niemand sagen, was da war. Abgesehen davon haben ja wohl irgendwelche Zugriffe stattgefunden. Wer hat die denn gelöscht? Wer hat das denn gemacht? Alles nicht mehr da. Also nicht mal mehr diese Nachvollziehbarkeit, also Protokollierung oder Kontrolle. Ja, also sagen wir mal jetzt mal, nennen wir es mal forensische Analyse. Nicht mal mehr das war möglich. Nicht nur nicht für den Kunden, sondern auch nicht für den Kunden im Zusammenhang oder mit Hilfe des Anbieters. Also der hatte, wie gesagt, auch nach, glaube, es waren 3 Monate gesagt, da ist nichts mehr da.
Ja. Ja. Tja. Nebenbei, ich erlebe auch immer wieder mehr, gerade mittelständische Anbieter, die jetzt so ihre On-Premise-Produkte auch in die Cloud reinheben, aber noch nicht so viel Cloud-Erfahrung haben. Wenn ich mich da im Kundenauftrag mit beschäftige, so, Herr Rosin, was sagen Sie aus Datenschutzsicht dazu? Ich habe jetzt schon diverse Produktangebote, die in die Cloud gewandert sind, angeschaut. Die haben zum Beispiel keine Möglichkeit für kundeneigene Backups.
Aber das ist auch ein Punkt, wenn man, also das, ich will jetzt nicht so gegen die Cloud, das kann man schon alles machen, also ja, das geht auch alles in der Cloud, bloß ist dann ein Hauptargument von der Cloud, nämlich es ist viel günstiger und die können das ja viel besser als wir, also die haben ja ein großes Rechenzentrum mit ganz vielen Mitarbeitern und kümmern sich um alles und so weiter, das stimmt dann in dem Fall nicht, wenn man es nicht bezahlt. Also günstiger ist es definitiv nicht. Und wenn man das dann alles will, also wirklich so dieses Rundum-Sorglos-Paket, dann wird es richtig teuer. Und da habe ich auch schon den einen oder anderen erlebt, der dann gesagt hat, naja, aber da können wir es ja auch weiter selber machen. Und genau das ist die Antwort, ja, könnt ihr dann auch.
Ja, also wichtig ist, genau, wir sind beide nicht gegen Cloud eingestellt. Wir sind eigentlich sehr technologieverliebt und pro Cloud. Aber wie immer in der IT, man muss sich einfach mit den Dingen beschäftigen. Es muss hinterher eine vernünftige Lösung rauskommen. Das geht mit sehr vielen Cloud-Produkten, wenn man sich darum kümmert und richtig einkauft und es richtig einstellt. Es geht mit manchen Produkten auch nicht, weil sie schlichtweg dafür nicht gebaut sind. Das ist ja wie sonst auch außerhalb der Cloud. Eigentlich ja. Gar nichts Neues.
Manche Anbieter bieten das ganze Rundum-Sorglos-Paket gar nicht an, weil du es gerade von Atlassian eben gesagt hast, da gibt es dann die Enterprise-Versionen. Da ist das dann möglich, sage ich jetzt mal, dass du ganz viele Zusatzdienste buchst, aber in diesen, weiß nicht, Silber-Standard-Tarifen oder sowas sehe ich eher öfter eben nicht die Möglichkeit. Also gerade bei den günstigen Sachen sollte man eher misstrauisch sein, was die denn wirklich mitbringen und was sie können. Mal abseits von diesem Marketing-Häkchen.
Ja, absolut. So, ja, jetzt werde ich gleich ein großes Glas Tee trinken, mich noch ein bisschen weiter beruhigen, aber jetzt bin ich zumindest mein Thema heute mal losgeworden.
Sehr gut, freue ich mich, dass es dir besser geht, zumindest mental.
Ja, das schon. Mein Lieber, okay. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal.
Danke dir auch, freue mich. Gute Besserung bis dahin. Ciao, Thomas.
Dankeschön. Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.